Aus Lehrerhefe de Jacob, Jakobs Träume, das ist die Vertonung einer biblischen Geschichte aus dem Alten Testament. Jakob träumt da von einer Himmelsleiter, also einer Leiter, die von der Erde bis in den Himmel führt. Und er sieht in diesem Traum Engel, die rauf und runter steigen. Der Komponist Darius Milhaud hat den ersten Satz Jakobs Kopfkissen genannt, eine Art Präludium zu Jakobs Träumen. Das war eine Aufnahme mit Gerrit Hals und dem Sonat Ensemble. Und wir wollen jetzt hier in der SWR2-Matinee nach den geschäftlichen Aspekten von Schlaf und Schlaflosigkeit über grundsätzliche Fragen reden. Also warum schlafen wir eigentlich, wie wir schlafen? Und das wird uns jetzt eine Fachfrau beantworten. Sie ist Historikerin an der Universität Gießen und Autorin des Buchs Der Traum vom Schlaf im 20. Jahrhundert. Wissen, Optimierungsfantasien und Widerständigkeit. Guten Morgen, Frau Professor Ahlheim.
Guten Morgen, Frau Reichert.
Der erste Satz in Ihrem Buch ist ein Zitat des französischen Soziologen und Ethnologen Marcel Mauss. Der hat 1934 gesagt, die Vorstellung, dass das sich schlafen legen etwas Natürliches sei, ist grundsätzlich falsch. Hanna Ahlheim, wieso denn nicht? Also alle Lebewesen müssen schlafen, damit sie leben können. Also, dass sie schlafen, ist irgendwie klar, aber wie sie schlafen, das ist ganz ungewiss und ganz verschieden.
Wie Menschen oder auch wie Tiere in der Natur schlafen, ist grundverschieden. Die erste Unterscheidung, die man machen kann, also wenn man sich die Natur anguckt, ist ja beispielsweise, dass es Tiere gibt, die nachts aktiv sind und nachts jagen und nachts leben, tagsüber schlafen. Die haben also ihren Rhythmus genau umgedreht. Und wenn man sich anschaut, wie Menschen schlafen, dann sieht man, dass es ganz unterschiedliche Schlafkulturen gibt, in unterschiedlichen geografischen Räumen beispielsweise, dass sich aber auch das Schlafen im Laufe der Jahrhunderte geändert hat. Wir schlafen eben so, wie die Gesellschaft schläft, in der wir leben. Und diese Gesellschaft unterscheidet sich, je nachdem, wo wir leben und wann wir leben.
Also was sagt denn das Wie, also wie wir schlafen, über Gesellschaften aus?
Das zeigt uns beispielsweise, wie viel Raum den individuellen Bedürfnissen von Menschen gegeben wird. Also wer kann eigentlich darüber entscheiden, wie er schlafen möchte, wann er schlafen möchte, wie er schlafen kann? Gibt die Gesellschaft klare Regeln vor, wo geschlafen wird beispielsweise, in welchen Betten, in welchen Räumen, zu welchen Zeiten? Richtet sich eine Gesellschaft beim Schlafen beispielsweise nach der Uhr? Wie wir es heute im 21. Jahrhundert kennen, richtet man sich nach natürlichen Zeitgebern wie der Sonne, die aufgeht und untergeht. Das zeigt uns, wie eine Gesellschaft organisiert ist, wer auch entscheiden kann, wie geschlafen wird. Und natürlich stecken da auch Machtstrukturen drin. Gibt es Unterschiede in dieser Freiheit zu entscheiden? Wer muss zum Beispiel in Wechselschicht arbeiten, in Nachtschicht arbeiten? Wer hat vollkommen freie Arbeitszeiten und kann deswegen auch schlafen, wann er möchte? Also man kann an unterschiedlichen Fäden ziehen und kommt zu relativ grundsätzlichen Fragen, wie eine Gesellschaft funktioniert und aufgebaut ist.
Und dass wir uns jetzt wieder so viel mit dem Schlaf beschäftigen, dass selbst das Manager-Magazin dem Schlaf eine Titelstory widmet, in dem dann Plädoyer gehalten wird für ausreichenden Schlaf. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Verändert sich da gerade was?
Vermutlich verändert sich gerade was. Was man ganz deutlich sehen kann, dass die Angst wächst, dass wir unseren Schlaf verlieren, dass wir nicht mehr richtig schlafen, dass wir zu wenig schlafen, dass wir falsch schlafen. Das können wir sicherlich beobachten. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, tatsächlich zu sagen, wir schlafen weniger als die Leute vor 100 Jahren. Das ist ganz schwer rauszufinden, wer wann wie lang geschlafen hat. Aber ganz offensichtlich ist Angst da, Angst vor Veränderung und auch Angst davor, dass was durcheinander gerät mit unseren Lebensbedingungen, mit unseren Schlafbedingungen, mit unseren Bedürfnissen. Das, denke ich, kann man schon zeigen. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir ja zu kämpfen haben damit, dass unsere Gesellschaft auch anfängt, auf unseren Schlaf zuzugreifen, 24 Stunden am Tag. Also wir können jetzt mitten in der Nacht mit Leuten auf der anderen Seite des Erdballs kommunizieren beispielsweise, die sind wach zu dieser Zeit. Wir können dauerhaft unser Handy nutzen, wir können dauerhaft ins Internet gehen, Dinge bestellen, Dinge kaufen. Wir können E-Mails verfassen, wann immer wir wollen. Diese Grenzen zwischen dem Tag, der reserviert ist fürs Wachsein, und der Nacht, in der man schläft, diese Grenzen verschwimmen. Ich glaube schon, dass das ein Gefühl ist oder eine Wahrnehmung, die eben dazu führt, dass man über Schlafen anfängt nachzudenken.
Naja, auch die Sorge, nicht? Wie Sie sagen, dass man eigentlich 24 Stunden immer erreichbar sein muss und deswegen eigentlich gar nicht mehr schlafen darf. Also ich habe trotzdem den Eindruck, dass so nicht mehr der ewig Wache das Ideal ist, sondern Der Ausgeschlafene. Also Verhältnis von Schlaf und Ökonomie ist ja überhaupt unglaublich interessant. Also ich habe bei Ihnen auch ein Zitat von Thomas Edison gelesen, 1914. Da hat er gesagt, Schlaf sei eine schlechte Angewohnheit. Mhm. Und dass der ökonomische Erfolg immer ins Verhältnis gesetzt worden ist mit ganz geringem Schlafbedürfnis.
Ich glaube, das ist was, was wir alle immer durchaus immer noch aus dem Alltag kennen, diese Idee, je weniger man schläft, desto effektiver ist man, desto mehr Zeit hat man natürlich auch einfach zu arbeiten und Entscheidungen zu fällen beispielsweise. Und dieses Bild vom immer wachen Unternehmer oder auch vom immer wachen Staatslenker beispielsweise, das ist natürlich ein Bild von Macht und von Potenz. Da ist jemand, der hat die Kraft, immer wach zu sein und immer Entscheidungen zu fällen. Napoleon ist eines der großen Beispiele dafür, für einen starken Mann, der schon immer wenig geschlafen hat. Er konnte angeblich sitzend im Sattel schlafen. Das sind also solche, ja, ich würde fast schon sagen, Omnipotenzfantasien, die da drin stecken. Also man kann alles erreichen, wenn man wenig schläft. Interessanterweise gibt es natürlich auch die Langschläfer in der Geschichte, also die Vorbilder fürs Langschlafen. Das ist zum Beispiel Goethe oder Albert Einstein. Die haben angeblich 10 bis 14 Stunden geschlafen. Die gibt es auch. Aber die werden eben in unseren Bildern eher tatsächlich in das Reich der Dichter und Denker geschoben, während eben die Machtmenschen wenig schlafen. Und ja, es gibt die Idee, dass auch der Manager jetzt ausreichend Schlaf braucht. Aber also ein langschlafender Manager ist, glaube ich, immer noch nicht denkbar. Also so weit sind wir dann doch nicht. Sondern diese Idee von Effizienz und Schlaf, da geht es schon immer um einen möglichst reduzierten, möglichst passenden, möglichst genau getakteten Schlaf.
Lassen Sie uns nochmal über die Geschichte der Schlafforschung reden. Die hat so einen ersten Höhepunkt Ende des 19. Jahrhunderts erlebt, dann im sogenannten nervösen Zeitalter, das anbrach. Mhm. Sie haben ja schon gesagt, also die Elektrifizierung wirkt sich natürlich auf den Schlaf aus. 1807 gab es die ersten Gaslaternen in London und 1879 dann die Glühbirne. Also da verändert sich ja grundsätzlich was und darauf reagiert die Forschung womit?
Damit, dass man anfängt, überhaupt sich mal anzuschauen, was im schlafenden Menschen so passiert. Das ist ja auch die Zeit, in der die Naturwissenschaften sich etablieren, in der experimentelle Forschung betrieben wird, die ersten Labore eingerichtet werden. Und da fängt man jetzt also an, den schlafenden Menschen zu vermessen und mal zu schauen, was macht eigentlich der menschliche Körper, was macht auch das menschliche Gehirn, wenn man schläft. Und es gab vorher, also einerseits eben diese Idee, dass man, wenn man schläft, bei Gott ist, dass die Seele den Körper verlässt, in andere Gefilde sich begibt. Und dann gibt's eben auch solche Vorstellungen von einem schlafenden Gehirn, dass man also denkt, dass alles Blut aus dem Gehirn rausläuft und dann hört man eben auf zu denken und auf wach zu sein und dieses Lenkungsorgan Gehirn ist tot. Und dann fangen Wissenschaftler eben an, das mal zu vermessen. Zum Beispiel, wie tief schläft man eigentlich, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht? Wann wacht man am ehesten auf? Wie lange schläft man eigentlich? Dann Anfang des 20. Jahrhunderts, in 20er, 30er Jahren, fängt man an, mit dem EEG zu arbeiten, mit dem Elektroenzephalogramm, das misst die Gehirnströme. Und plötzlich stellt man fest, da passiert ganz viel im Schlaf. Das Gehirn scheint also zu arbeiten und irgendwas passiert. Man träumt ja auch in der Nacht. Das sind also Entdeckungen, die gemacht werden, als man anfängt, den schlafenden Menschen sich anzuschauen. Und dann haben wir natürlich auch um 1900 die Psychoanalyse beispielsweise als eine neue Wissenschaft, die den Traum umdeutet, die nicht mehr sagt, naja, der Traum, das ist was von Gott gesandt ist, vielleicht auch einen Blick in die Zukunft, sondern die sagt, der Traum kommt aus dem Menschen selbst, aus dem Individuum selbst. Das sind unsere Wünsche, unsere Fantasien, unsere Ängste, die also im Traum aufbrechen. Und das kommt aus uns heraus, aus dem einzelnen Menschen. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass man also anfängt, sich jetzt den schlafenden Menschen anzuschauen mit unterschiedlichen Methoden, unterschiedlichen Ansätzen.
Im 20. Jahrhundert, dann bahnbrechend, war dann 1953 die Entdeckung des REM-Schlafs.
Der REM-Schlaf, also die Abkürzung für Rapid Eye Movement, das war das erste Mal oder der Moment, in dem Forscher gedacht haben, sie können den Traum im Schlaf aufs Papier bannen. Sie können also den Menschen beim Träumen tatsächlich beobachten. Und zwar haben die eben auch schlafende Menschen vermessen mit dem EEG, also die Hirnströme vermessen, und haben dann auch angefangen, die Augenbewegungen im Schlaf sich anzuschauen. Und sie haben Messergebnisse gehabt, wo sie am Anfang dachten, die können überhaupt nicht stimmen. Das kann nur falsch sein, unser Gerät ist kaputt. Und haben also diese Messung wieder und wieder durchgeführt und immer und wieder kamen dieselben Messergebnisse, nämlich dass es Phasen im Schlaf gibt, in denen sich die Augen plötzlich ganz schnell und koordiniert bewegen, so wie beim wachen Menschen. Und gleichzeitig zeichnet das EEG Wellen auf, die so aussehen, als wäre das Gehirn fast wach. Es scheint also irgendwas zu passieren im Schlaf, was sehr nah dran ist am Wachsein. Und die Idee war, dass das der Traumschlaf ist. Wir können jetzt hier sehen, wenn der Mensch anfängt zu träumen. Wir können genau sehen, wann er träumt, wie viel er träumt in einer Nacht. Und das war damals auch ganz, ganz umwälzend, dass man gezeigt hat, jeder Mensch träumt jede Nacht mehrere Stunden lang. Selbst wenn man morgens vergessen hat, dass man geträumt hat, man träumt. Und das war so eine Aufbruchsstimmung in dieser Zeit. Man hat gedacht, man kann endlich die Physiologie, also die Lehre von den körperlichen, von den neurologischen Vorgängen zusammendenken mit der Psychoanalyse, mit der Erforschung der Seele. Und das war so ein bisschen der Moment, in dem es losging mit der richtig modernen Schlafforschung. Man hat also Labore eingerichtet mit unterschiedlichsten Geräten drin und hat angefangen, immer mehr Leute über Nacht zu vermessen.
Professor Dr. Hanna Ahlheim, man könnte jetzt noch über ganz viele andere Dinge reden, auch in Ihrem Buch ganz spannend, das Verhältnis von Schlaf und Krieg ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, also dass man alles Mögliche versucht hat, damit die Soldaten möglichst lange wach und kampfbereit sein können.
Und das ist ja eben auch der Moment, der Zweite Weltkrieg, in dem man zum Beispiel merkt, dass das Reduzieren von Schlaf nicht funktioniert. Mhm. Dass der Manager eben nicht wach bleiben kann dauerhaft, sondern dass es offensichtlich eine Grenze gibt. Ja, und wenn man nicht genug schläft, dann passieren üble Dinge mit dem Körper und auch mit der Seele.
Haben Sie eigentlich selber schon mal so ein Schlafprotokoll anfertigen lassen von Ihrem eigenen Schlaf?
Tatsächlich noch nicht. Also die Nacht im Schlaflabor steht noch aus. Was ich mal versucht habe, sind diese Schlaf-Apps. Und mich selbst stresst das wahnsinnig, wenn am nächsten Morgen da stehen könnte, Sie haben nur 78% optimal geschlafen. Sind denn die restlichen?
Sind Sie denn eine gute Schläferin oder eine eher mühsame?
Ich schlafe tatsächlich sehr gerne und sehr gut.
Dann unbedingt alles über den Schlaf.
Hoffentlich noch lange.
Alles über den Schlaf erfährt man wirklich in diesem Buch Der Traum vom Schlaf im 20. Jahrhundert. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen guten Sonntag.
Ich danke Ihnen auch sehr herzlich.